Deutschland hat einen neuen Kanzler. Im zweiten Wahlgang ist Friedrich Merz von der Mehrheit des Deutschen Bundestages gewählt worden, nachdem ihm im ersten Wahlgang noch 18 Stimmen aus der eigenen Regierungskoalition gefehlt hatten. Was heißt das nun für die Stabilität der zukünftigen Regierung? Welche Termine stehen für Friedrich Merz nach seinem Amtsantritt als erstes an? Mit welchem Team geht Merz im Kanzleramt in die Legislaturperiode? Und was können wir eigentlich von den neuen Ministerinnen und Ministern erwarten? Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Julia Reuschenbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, und mit Katharina Hamberger, Hauptstadtkorrespondentin beim Deutschlandfunk. Ich bin Tobias Schmidt, Autor und Podcast-Host bei Politik und Kommunikation. Diese Folge haben wir live im Quadriga-Café aufgezeichnet, im Herzen des politischen Berlins, zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Gendarmenmarkt. Ich freue mich, wenn auch Sie beim nächsten Mal live mit dabei sind.
Politik und Kommunikation. Live.
Was für einen Tag gestern im Bundestag mal wieder. Die gute Nachricht, wir haben jetzt nach einem ungefähr halbjährigen Interregnum wieder einen Kanzler, der von einer parlamentarischen Mehrheit im Bundestag getragen wird. Allerdings war das, wie so viele Sachen bei Friedrich Merz, dann doch am Ende nicht ganz ohne Hindernisse. Er ist der erste Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik, der nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde. Und wir sprechen jetzt gleich mit zweien. Die eine war live dabei, die andere hat es sehr intensiv verfolgt. Liebe Katharina Hamberger, Deutschlandfunk, Hauptstadtkorrespondentin, und Dr. Julia Reuschenbach vom Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Katharina, ich habe gerade schon gesagt, du warst gestern im Deutschen Bundestag live dabei. Was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen, als bekannt wurde, dass im ersten Wahlgang nur 310 Abgeordnete für Friedrich Merz gestimmt haben?
Die Frage habe ich tatsächlich gestern auch schon mal beantwortet, und die Antwort war einfach, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Das war so ein ganz simpler Gedanke, aber das war eher sowas Schleichendes. Also ich saß gestern auf der Pressetribüne des Bundestags, habe mir das angeschaut, und es ist eigentlich jeder davon ausgegangen, dass das eine relativ normale Kanzlerwahl eben wird, so wie das der ein oder andere schon mal mitgemacht hat von uns. Viele hatten, glaube ich, schon ein bisschen ihre Texte vorgeschrieben, na, so wie man das manchmal macht, sich überlegt, was mache ich von dem aus dem Tag für eine Geschichte. Und dann saßen wir da und sahen nach dem Wahlgang, wie Julia Klöckner sich plötzlich mit den parlamentarischen Geschäftsführern hinter dem Präsidium in so einem Kreis aufgestellt hat. Und man konnte aus den Gesichtern nicht so genau ablesen, was passiert da denn eigentlich. Es sah nicht so ernst aus. Also jemand meinte, vielleicht reicht's nicht so ganz für die Kanzlermehrheit. Nee, das kann da nicht sein. Vielleicht besprechen die was anderes. Und irgendwann kam dann auf dieser Tribüne trotzdem das Gerücht auf, es reicht nicht. Und dann ging's los. Alle waren sehr aufgeregt. Wie? Und das wirklich ein...
Aber das, also, heißt, so ein, eigentlich wusste man es schon vorher. Also auch die Fraktionen wussten es schon vorher.
Ich weiß gar nicht, ob es bei den Fraktionen so angekommen ist. Also wenn ich so in den Bundestag, in das Plenum geguckt habe, dann waren die noch alle sehr entspannt, als die PGFs da zusammenstanden. Erst als diese Runde sich aufgelöst hat, hat man gemerkt, beginnt die Nervosität im Plenum. Also wann das genau angekommen ist, weiß ich gar nicht. Bei uns ist es, ich würde sagen, vielleicht 20, 30 Sekunden, bevor Julia Klöckner das dann verkündet hat, oben angekommen. Aber eben so ein Stück weit früher, als der Erste das dann wahrscheinlich erfahren hat und per SMS an den Journalisten durchgegeben hat.
Julia, du hast es nicht im Bundestag verfolgt, aber du hast es intensiv verfolgt. Du, wie du mir gerade im Vorgespräch sagtest, was hast du dir gedacht?
Also ich fand es erstmal gar nicht so ganz krass überraschend, weil wir ja in den letzten Wochen ganz viel darüber diskutiert haben, wie sehr sicher ist diese Mehrheit, wie sehr werden beide getragen, nicht nur Friedrich Merz, sondern auch Lars Klingbeil. Also man kann ja oder darf nicht vergessen, das Votum gegen Merz kann durchaus auch ein Votum gegen Klingbeil gewesen sein, hier und da. Also wir kennen diese 18 Stimmen eben in ihrer Zusammensetzung nicht. Insofern war die erste Reaktion vielleicht so ein Oh oder Shit. Und dann, okay, meine Entsetzung oder mein Entsetzen hat sich über den Nachmittag eigentlich eher verfestigt, als dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde irgendwie der Eindruck entstand, okay, jetzt weiß aber gar keiner, wie es weitergeht. Und das hat mich wirklich verstört. Also dieses Gefühl, hat denn gar niemand einen Plan, was jetzt kommt und wie es weitergeht, was jetzt zu tun wäre. Und ich glaube, wenn ich soweit schon vorgreifen darf, das ist vielleicht nicht für alle, aber für viele doch was von diesem Tag am Ende eben auch haften bleibt, dass wir 5,5, glaube ich, Stunden in so einem Zustand waren, dass man sich eigentlich fragt, okay, die Top-Juristen dieses Landes in der Bundestagsverwaltung und anderswo, wie kann das eigentlich sein, dass wir jetzt da so eine Ratlosigkeit irgendwie ausstrahlen?
Genau, aber das ist ja genau die Frage, die wir uns ja alle stellen. Also wieso hat sich offensichtlich niemand auf dieses Szenario vorbereitet, was ja auch nicht komplett aus der Welt gegriffen ist? Oder anders gefragt, wessen Aufgabe wäre es denn gewesen, sich darauf vorzubereiten? Julia Klöckner, Ihr Präsidium?
Also ich glaube, da gibt's ganz unterschiedliche Player, die sich darauf hätten vorbereiten müssen. Es ist, ne, wie Julia sagt, nicht ganz... Es war eben nie ganz unmöglich, dass es schief geht. Wir haben zum Beispiel in der Redaktion auch im Vortag einmal diskutiert. Könnte es denn sein, dass? Es hätte nur jeder von uns irgendwie für sehr, sehr unwahrscheinlich gehalten. Und dann gesagt, nee, jetzt schauen wir mal, aber das ist ja noch nie passiert. Und man war sich in den Fraktionen einfach sehr sicher. Also wenn man denen am Tag vorher zugehört hat, dann hieß es da, ja, also es war zwar schon mal knapp, aber es hat immer geklappt und wir stehen alle wie eine Eins und es waren ja auch wohl beide Fraktionen vollständig nah. Da ist man dann offenbar auch davon ausgegangen, dass die schon zustimmen werden. Man hat in der SPD auch, so heißt es zumindest, wohl nochmal gerade mit denen gesprochen, die schon Probleme hatten mit dem Koalitionsvertrag, die unzufrieden waren, die auch mit der Personalie Friedrich Merz ihre Probleme hatten. Aber nichtsdestotrotz hätte man diesen unwahrscheinlichen Fall eben schon vorbereiten können. Die Justiziare in den Fraktionen hätten sich mal anschauen können, was steht denn nicht nur im Grundgesetz, sondern vor allem, und das war ja eigentlich der Knackpunkt, was steht in der Geschäftsordnung des Bundestages? Also wie kann es möglich sein, dass man direkt einen zweiten Wahlgang macht? Wie kann man eine Fristverkürzung anstreben? Welche Stimmen braucht man dafür? Welche rechtlichen Voraussetzungen sind da überhaupt gegeben? Das war ja auch nochmal so eine Unsicherheit. Braucht man die Zweidrittelmehrheit überhaupt, um eine Fristverkürzung zu machen? Braucht man sie nicht? Man hat sich dann am Ende dafür entschieden. Also das alles, was man dann in diesen 5 Stunden eben diskutiert hat, aber auch die Bundestagsverwaltung hätte das natürlich entsprechend mit vorbereiten müssen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie das eben nicht getan.
Und ich unterstelle jetzt einfach mal, die 18 Abweichler haben das wahrscheinlich auch nicht im Vorfeld getan, sondern sind wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass man direkt weiter wählen kann. Und ich glaube, ganz viele waren dann im Endeffekt auch entsetzt und erschrocken. Jetzt liegt natürlich ein Makel auf diesem Beginn der Kanzlerschaft. Wie gesagt, es ist der einzige Kanzler, der nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde. Wird es auch Auswirkungen jetzt auf die ganze Legislaturperiode gesehen auf die Regierung haben? Oder glaubt ihr, das ist in 2-3 Wochen wieder vergessen?
Ich würde gerne an das anschließen, was Katharina gesagt hat, noch einen Punkt ergänzen, weil... Also mein Entsetzen vor allen Dingen auch daher kam, dass das ja nicht das erste Mal ist. Also wir hatten nicht gestern das erste Mal die Situation, dass so eine parlamentarische Ratlosigkeit um sich greift, sondern das haben wir jetzt in den letzten Monaten gelegentlich schon häufiger erlebt. Und das würde ich, wenn wir jetzt in die 4 Jahre schauen, die vor uns liegen, sagen, ist dann jetzt schon auch ein oder muss eigentlich ein Lerneffekt sein aus diesen letzten Monaten, dass also Politik es sich nicht mehr leisten kann, dieses Unerwartete, dieses, man kann sich der Dinge nicht sicher sein, man muss mit allem rechnen, nicht vernünftig und im Grunde auf Resilienz zielend vorzubereiten. Und wenn man jetzt mal auf so einer Metaebene bleibt, bevor man ins Klein-Klein dieser Regierungspolitik geht, ist, glaube ich, das wirklich ein Signal, das diese Koalition gestern mitbekommen hat. Nicht, weil man per se sagen würde, da sind jetzt immer 18 Leute, die diese Mehrheit gefährden, sondern weil es darum geht zu sagen, wir müssen in diesen fragileren Zuständen, wir haben ja auch das erste Mal jetzt eine Regierung, die zwar von einer Mehrheit des Parlaments getragen wird, aber keine Zweidrittelmehrheit in der politischen Mitte mehr auf sich vereint, auch unter völlig neuen Gegebenheiten regieren. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt. Und wenn ich nur ein Beispiel nennen darf, man hat ja im Koalitionsvertrag festgelegt, dass in der laufenden Legislaturperiode die Schuldenbremse reformiert werden muss oder soll. Und dafür bräuchte man ja diese magische Zweidrittelmehrheit schon. Und ich bin mir zumindest seit gestern jetzt nicht mehr so sicher, ob man in dem Moment, wo man das in diesen Vertrag geschrieben hat, auch schon angefangen hat, darüber nachzudenken, wie man sich denn das dann eigentlich vorstellt. Also gemeinsam eben zum Beispiel mit der Linken.
Übrigens nicht nur, wenn es um die Schuldenbremse geht, sondern da ist ja noch ein ganz wichtiger Posten in Karlsruhe offen. Es fehlt nämlich noch ein Verfassungsrichter und den muss man ja auch mit einer Zweidrittelmehrheit eigentlich bestimmen im Bundestag. Man hat sich zwar jetzt dieses Ausweichmanöver mit dem Bundesrat überlegt, aber eigentlich bräuchte man eben auch im Bundestag die entsprechenden Mehrheiten. Aber wenn es um die Auswirkungen auf diese Koalition geht, ich glaube, das muss man sich jetzt mal anschauen. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag im Bundestag das große Thema sein, der Makel des Friedrich Merz, aber natürlich werden das die politischen Gegner immer wieder einbringen und das wird er sicher auch immer wieder zu hören bekommen. Gerade die AfD, das haben wir gestern ja schon gemerkt, wird versuchen, das für sich zu nutzen, die Union immer wieder vor sich herzutreiben und ihr immer wieder zu sagen, mit uns könntet ihr doch alles in der Migrationspolitik durchsetzen, was ihr wollt. Also da immer wieder den Finger in die Wunde legen, hat vielleicht auch Auswirkungen auf Teile dann gerade in der CDU, in Landesverbände hinein.
Landtagswahlen
beispielsweise, genau. Also das sind schon so Dinge, die auf diese Koalition zukommen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es innerhalb der Fraktionen ein gewisses Misstrauen ausgelöst hat. Na, man schaut nach links, man schaut nach rechts. Man sagt, wer war denn jetzt derjenige, der nicht zugestimmt hat oder der seine Stimme nicht abgegeben hat? Man weiß es nicht. Das heißt, man vertraut sich vielleicht untereinander gar nicht mehr so sehr, wie man das vorher gemacht hat. Gleichzeitig muss man ja auch immer dazu sagen, das ist im Bundestag vielleicht das erste Mal, aber solche Unsicherheiten gab es ja auch in Landtagen schon und zwar sehr, sehr häufig und hat am Ende auch dann nicht dazu geführt, dass die Regierung arbeitsunfähig war.
Und in Ergänzung dazu, Friedrich Merz ist ja jetzt heute dann schon auf den ersten Arbeitsbesuchen, wie er sie genannt hat, auch nach Paris und Warschau unterwegs. Ich glaube, im europäischen Konzert löst dieser gestrige Tag natürlich, also wird das beobachtet und wahrgenommen, aber das löst jetzt keine Panikwellen aus. Denn man könnte im Grunde sagen, die kennen das ja alle schon. Also die wissen, wie es ist, dass Parlamente aufgelöst werden, dass neu gewählt wird, dass es fragile Mehrheiten gibt, dass es sehr komplizierte Koalitionen gibt. Also da glaube ich jetzt nicht, dass Macron heute sagt, oh Gott, Friedrich, was ist bloß los bei euch? Sondern, dass das eigentlich so ein bisschen sich einfügt in eine Gesamtentwicklung. Ich glaube, die spannendere Frage ist eben, was macht man jetzt damit, mit diesem Wissen? Und da, ich weiß nicht, Katharina, wie du das siehst, ist mein Eindruck, man ist noch nicht so richtig angekommen in dieser neuen Normalität von weniger Stabilität, von mehr Unsicherheit, von mehr Irritation und der Frage, was das für die Frage, wie man Politik macht, eigentlich bedeutet.
Man kann es ja auch anders sehen. Man kann ja auch sagen, dass vielleicht genau diese, ich nenne es jetzt mal Nahtoderfahrung, auch disziplinierend wirkt. Ich meine, wir kennen das aus Landtagen, wo teilweise Koalitionen eine Stimme Mehrheit haben. Das sind häufig die stabilsten Koalitionen, weil halt jeder weiß, ich kann nicht ausscheren, weil dann gibt's halt keine Mehrheit und vielleicht kann ja genau das jetzt auch ein Denkanstoß sein für jeden einzelnen Abgeordneten. Okay, wir haben es jetzt einmal versaut und jetzt können wir uns halt disziplinieren und machen halt mit.
Also CSU, CDU könnten davon wahrscheinlich ein Lied singen über disziplinierende Maßnahmen. Die sowas haben die ja auch schon erfahren. Also als 2018 dieser Streit um die Zurückweisung an der Grenze, die ja jetzt so kommt, hat, glaube ich, Markus Söder immer davon gesprochen danach, man habe in den Abgrund geschaut und das dürfe sich nicht mehr wiederholen. Und das hatte, glaube ich, schon einen Einfluss auf beide Parteien, weil sie gemerkt haben, wenn sie sich streiten, dann verlieren sie an Zuspruch und verlieren sie an Vertrauen. Und das ist sicher etwas, was diese Koalition jetzt zu Beginn ihrer Regierungszeit auch nochmal als Erfahrung gemacht hat. Nur gleichzeitig kommt dazu, dass es, glaube ich, schon auch eine Veränderung gibt, eben in Fraktionen, in Parteien, dass es nicht mehr diese Volksparteien sind, die ausschließlich Kanzlerwahlvereine sind, sondern dass es stärkere individuellere Bewegungen gibt vielleicht in diesen Parteien, dass es den Druck von außen gibt, Politik pur zu machen, wie es immer heißt, dass es da eben auch mehr Unzufriedene gibt und dass sich das möglicherweise in dieser Legislatur schon auch immer wieder zeigen wird, gerade bei so Themen wie Wirtschaftspolitik, wie Migrationspolitik, wo wir wissen, dass es sehr große Unterschiede, diametrale Ansichten teilweise in SPD und Union gibt.
Aus der Parteienforschung würde ich da sofort beipflichten, also klar, disziplinierende Maßnahmen in der Fraktion, ja. Gute Entwicklung für die Parteien insgesamt, würde ich sagen, Fragezeichen. Weil im Grunde, Katharina hat das angedeutet, diese Individualisierungsprozesse ja auch die Parteien nicht kalt lassen, das sehen wir. Das passiert oder führt auch in Parteien zu einer starken Ausdifferenzierung. Wir sind ja längst nicht mehr dabei, dass sich jeder da einfach in irgendeinem Flügel verortet und sagt, okay, ich mache da jetzt mit und im Zweifel ist meine Position halt die der Seeheimer oder so, sondern auch das ist viel komplizierter geworden. Und Insofern ist ja im Grunde ein bisschen die Bewährungsprobe jetzt, ob den beiden starken Persönlichkeiten Merz und Klingbeil, aber eben auch, das darf man ja nicht vergessen, zwei neuen Fraktionsvorsitzenden dann, die beide, glaube ich, auch in ihren Parteien jetzt nicht mit vollem Enthusiasmus und Überzeugung per se getragen werden, ob es gelingt, in diese ausdifferenzierten Reihen hinein zu werben. Und das tut man nicht, indem man sagt, Freunde, wir haben eh nur so eine knappe Mehrheit, jetzt seht mal zu, dass ihr alle mitmacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das mag an einem Tag wie gestern, Friedrich Merz wurde ja zitiert mit dieser schönen Äußerung, man sei hier nicht beim Kreisparteitag, sondern im Deutschen Bundestag. An so einem Tag mag das klappen, dass man dann sagt, Freunde, jetzt muss es laufen, aber man kann nicht 4 Jahre auf diesem Prinzip Politik machen. Man kann nicht 4 Jahre lang sagen, okay, es muss laufen, weil wahlweise die Demokratie oder die AfD oder die Krisen uns dazu bringen, sondern Parteien funktionieren darüber, dass sie in ihren Reihen eben auch gehört werden, dass sie sich einbringen können. Und da, glaube ich, haben auch diese Personalentscheidungen, da ist Katharina wahrscheinlich viel näher dran, als ich es bin, aber durchaus hier und da zwar auch Begeisterung ausgelöst und Zuspruch, aber natürlich ist da jetzt auch viel Umbruch. Da sind viele Altgediente, viele, die sich vielleicht lange hochgearbeitet haben, gerne was werden wollten, nichts geworden. Und das heißt auch die Parteien selbst, die Landesverbände, wenn man an den Brandbrief der NRW-SPD jetzt denkt zum Beispiel, sind schon in einem unruhigen Zustand. Und denen einfach nur zu sagen, ihr müsst jetzt mitmachen, weil wir so eine knappe Mehrheit haben und weil wir eine starke AfD im Parlament haben, glaube ich, ist kein erfolgsversprechendes Rezept.
Noch vielleicht einen kleinen Punkt als Ergänzung zu der Frage, wie stellen sich Parteien zukunftsfähig auf und wie geht man eben um mit veränderten Verhältnissen? Das ist ja nichts, was jetzt erst auf die Parteien zukommt. Also ich erinnere mich, dass Peter Tauber schon 2015 gesagt hat, die CDU muss jünger, bunter, weiblicher werden und wir müssen uns in unseren Strukturen verändern.
Das hat nicht geklappt.
Ja, das hat damals nicht geklappt. Er ist auf dem Parteitag auch dafür abgestraft worden, weil man eigentlich mit der Politik Angela Merkels nicht zufrieden war. Aber man hat diese Entwicklung schon immer im Blick gehabt, aber ich habe immer das Gefühl, mit Werf verfolgt man sie nicht, weil irgendwie hat es dann doch immer funktioniert. Die Corona-Pandemie hat ein bisschen gezwungen, sich zu verändern, Möglichkeiten für Online-Partizipation zu schaffen, aber so darauf einzugehen, dass Gesellschaft sich verändert, individueller wird, Jugendliche nicht mehr so häufig in Parteien eintreten, dass es da eine Veränderung gibt, das hat sich noch nicht so in den Strukturen gerade der großen Parteien niedergeschlagen.
Ich finde, dass dieser Satz, den du gerade gesagt hast, dieser Gedanke, es hat ja immer irgendwie geklappt, ist eigentlich das Hauptsymptom unserer Probleme. Das ist im Grunde auch das für die Wahl gestern. Es hat halt immer geklappt. Und deswegen denkt man nicht ausreichend drüber nach, dass es nicht klappen könnte. Es war auch immer so, dass es ein gutes transatlantisches Verhältnis gab, dass man immer, auch wenn es mal schwer war, das irgendwie hinbekommen hat. Und jetzt gibt es aus meinem Dafürhalten doch viele kluge Stimmen, die sagen, nee, das wird nicht die Zukunft sein, dass es doch immer irgendwie klappt, sondern man muss mit allem rechnen. Und ich finde, das zieht sich durch als Motiv in ganz unterschiedlichen Problemlagen der Politik.
Julia, du hast gerade schon die mögliche zukünftige Rolle der Linken auch angesprochen im Parlament. Beim Sondervermögen hat Merz es ja noch geschafft, mit dem alten Bundestag um die Zusammenarbeit drumherum zu kommen. Gestern war er dann ganz, ganz kurzfristig doch noch darauf angewiesen, dass die Linken quasi daran mithelfen oder dabei mithelfen, dass es einen zweiten Wahlgang geben kann. Es wurde jetzt allerorts beteuert, dass es nicht das Auflösen der Brandmauer nach links bedeutet, aber es ist natürlich trotzdem eine weitere Art von Salonfähigmachung der Linken. Es wurde ja dann auch von SPD-seitig Katja Mast eindeutig gesagt, dies ist eine Partei, die zum demokratischen Spektrum der politischen Mitte zählt. Das war wohl auch eine Bedingung für die Zustimmung. Und wie ist das zu bewerten? Ist dieser Kurs der Union wirklich 4 Jahre lang durchzuhalten? Wird man da weiter rumlavieren und jede weitere Kooperation als das war keine Kooperation abtun? Oder wird man dann doch im Endeffekt in den sauren Apfel beißen und irgendeine Aufweichung vornehmen?
Ich frage mich momentan ganz häufig, was eigentlich in Friedrich Merz vorgehen muss und ob er dieses große Lebensziel, ich möchte Bundeskanzler werden, immer noch mit so viel Werbe hätte verfolgen wollen, wenn er gewusst hätte, was er da innerhalb von 4 Wochen alles so absahnt. Also von Schulden machen und Schuldenbremse aufheben und mit den Linken Beschlüsse machen und keine Zweidrittelmehrheit mehr. Und also da ist wirklich viel drin. Also ich glaube, wenn man meint, dass man 4 Jahre lang den BürgerInnen und Wählerinnen, Wählern erzählen kann, ja, wir machen da jetzt nur formale Sachen mit denen und ansonsten wirklich gar nichts, dann ist das ist gegenüber diesen Menschen, das ist, glaube ich, nicht, also ich will nicht sagen nicht fair, aber man unterschätzt, dass Bürgerinnen und Bürger sehr wohl wahrnehmen, was Politik tut. Und du hast ja in deiner Frage, Tobi, das Problem quasi schon beschrieben, nämlich, dass man mal eben auf der Fraktionsebene, weil irgendwer die Handynummer von irgendwem hat, das dann mal schnell abräumen muss. In meiner Lesart, ich trete ja heute hierher mit einer These auf, das ist jetzt oft genug deutlich geworden, Politik muss vorausschauender werden, würde ich jetzt sagen, gibt es jetzt Menschen in der CDU, die jetzt einen neuen Job haben seit gestern. Leute wie der Generalsekretär, Leute wie der Parteichef selbst, die dafür sorgen müssen, dass daraus jetzt eine moderierte und mit Diskurshoheit versehene Debatte wird. Dass man nämlich sagt, okay, was machen wir jetzt aus diesem Tag gestern? Und wie gehen wir damit um? Und sehen wir uns in der Lage, in bestimmten Dingen vielleicht diesen Unvereinbarkeitsbeschluss aufzuweichen? Ich meine, wir haben die Debatte auch in Thüringen ja geführt, als es um die Frage ging, wie Mario Vogt versucht, Mehrheiten in Thüringen zu organisieren an der Person von Bodo Ramelow entlang. Ich glaube, der größte Fehler, den man aus Sicht der Union machen kann, ist das jetzt im Grunde laufen zu lassen oder im Sinne des, hat ja irgendwie immer gut gegangen, jetzt zu denken, ah ja, jetzt warten wir mal, bis wir wieder in so eine Situation geraten und dann wird's irgendwie gehen. Denn ich glaube, dann haben vor allem die Mühle auf, die auf der anderen Seite mit der Brandmauer sitzen und sagen, na ja, aber wie inkonsistent seid ihr eigentlich? Also wenn ihr das da macht, warum nicht mit uns? Und die haben nichts anderes zu tun, als diesen Knopf zu drücken. Und das, glaube ich, kann sich die Union nicht leisten.
Jetzt wurde natürlich der Unvereinbarkeitsbeschluss damals 2018 in quasi einem einzigen Beschluss zu beiden Seiten gefasst. Das heißt, wenn man den einseitig aufweicht, weicht man ihn dann nicht automatisch auch auf der anderen Seite auf? Oder müsste man ihn dann quasi nochmal neu beschließen, nur für die AfD?
Man müsste es ja eh auf einem Parteitag verändern. Ist ja eine Satzungsfrage. Und dann müsste man stattdessen halt einen neuen Satz reinschreiben, obwohl der mit der Linken, muss man immer sagen, der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken ist ja schon viel älter. Und es gibt in der Union nicht viele Stimmen, aber es gibt die Stimmen, die schon länger sagen, schmeißt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken, schmeißt den auf den Müll. Den können wir so nicht brauchen, gerade im Osten. Gibt's ja auch auf kommunaler Ebene, gab's Zusammenarbeit auch mit der Linken, weil gerade die Linke im Osten ja deutlich pragmatischer ist als die im Westen. Aber es hat natürlich auch einen Preis, wenn man das macht. Eben das, was Julia gerade sagte, dass eben es auch diejenigen geben wird in der CDU, die sagen werden, aber an anderer Stelle brauchen wir vielleicht die AfD. Und dann müssen wir mit der AfD auch zusammenarbeiten und dann geht dieses Tor auf. Und das ist eine wahnsinnig schwierige Balance, aber gestern ist Alexander Dobrindt ja zu Heidi Reichenegg gegangen und hat das ausgemacht. Vielleicht ist es in dem Fall dann auch Friedrich Merz, der das vielleicht machen kann. Only Nixon could go to China, sagt man dann ja. Also der Mann, der die Frauenquote eingeführt hat und der vielleicht den Weg öffnet in Richtung zumindest vielleicht nicht Zusammenarbeit, aber Kooperationsoffenheit in Richtung Linke, weil es einfach sonst man sich selber wahnsinnig damit blockiert.
Also wenn man gestern Abend Carsten Linnemann im Interview bei Markus Lanz hören konnte, auf diese Frage hin, die natürlich jetzt da auch viele bewegt, dann merkt man, finde ich, schon in der Äußerung, wie schwer das eigentlich fällt, wenn dann so nach 3 querelen, quälenden Sätzen noch der Nachsatz kommt, aber ja, da sind ja schon noch irgendwie so linksextreme Strömungen drin. Also das kriegt auch, finde ich, in der Argumentation totale Löcher gerade. Und umgekehrt, nicht nur durch die Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, gibt es, finde ich, und mir fehlt da oft der Mut aus Sicht auch der Union, viele gute Gründe zu sagen, wir weichen diesen Beschluss gegenüber der Linken auf, was ja nicht heißt, dass man sagt, das ist jetzt unser neuer Wunschkoalitionspartner. Es wird ja auch immer so dargestellt, als würde das dann die ganze Parteienlandschaft völlig über den Haufen werfen. Das ist ja gar nicht der Fall. Und gleichzeitig zu sagen, und wir fassen umso mehr einen neuen Beschluss oder schreiben ihn neu in Richtung Richtung der AfD, weil wir offensichtlich sehen, und insofern ist ja auch die Debatte der letzten Wochen völlig irre dahingehend, dass das eine Partei ist, die gerade in Ostdeutschland ein veritables Ziel hat, nämlich die CDU kaputt zu machen. Und ich kann mich nicht, also die selbst die müssten noch nicht mal rechtsextrem sein, aber ich kann mich nicht als Partei dafür offen zeigen, mit jemandem zu koalieren oder zusammenzuarbeiten, der offenlegt, presseöffentlich sagt, sein Ziel ist, meine Partei kaputt zu machen. Das ist politischer Selbstmord. Und klar, die Mehrheitsverhältnisse im Osten sind hochkomplex, das ist super schwierig, weil die AfD in vielen Teilen des Landes dort so stark geworden ist. Aber die Forschung würde ganz klar auch dafür plädieren zu sagen, um Gottes Willen öffnet ihnen nicht die Tür, weil sie nämlich dann im Grunde die beste Ausgangslage vorfinden, um dieses Ziel, die CDU kaputt zu machen, erreichen zu können. Das ist das, was die Schwesterparteien der CDU in den Ländern um uns herum in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja erlebt haben.
Das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Das ist auf jeden Fall ein Thema, halten wir fest, was die CDU in den nächsten 4 Jahren adressieren muss. Ich würde die gestrige Abstimmung jetzt mal zu den Akten legen und nach vorne schauen oder beziehungsweise erstmal auf den heutigen Tag schauen. Der neue Bundeskanzler macht direkt am ersten Tag deutlich, dass er eine außenpolitische Kanzlerschaft anstrebt. Er hat sich heute Morgen auf den Weg gemacht nach Paris. Heute Nachmittag geht es dann weiter nach Warschau. Fangen wir mit Paris an. Merz und Macron haben ja ein relativ gutes Verhältnis, soweit ich richtig informiert bin. Was ist von dieser Partnerschaft zu erwarten?
Also das ist ja was Friedrich Merz wahnsinnig wichtig ist, dass er diese Partnerschaft gerade mit Frankreich, aber auch mit den osteuropäischen Ländern wieder stärker belebt. Das ist etwas, was er, was auch die Union Olaf Scholz immer vorgeworfen haben, dass er, dass Olaf Scholz da was hat einschlafen lassen, dass er das nicht mit der Aufmerksamkeit bedacht hat, die es eigentlich gebraucht hätte, diese Partnerschaften zu eben Frankreich, zu Polen, um Europa auch zusammenzuhalten. Und es ist ja nicht die erste Reise von Friedrich Merz zu Emmanuel Macron. Er ist als Parteivorsitzender schon zu ihm gefahren. Er war in den Élysée-Palast eingeladen. Das ist ja auch nichts, was man, also protokollarisch eigentlich eher ungewöhnlich, dass der Oppositionsführer zu einem Präsidenten kommt. Also da denke ich, wird man versuchen, diese Freundschaft wieder deutlich stärker zu beleben und auch eine innereuropa wirklich eine deutsch-französische Achse zu bilden, die versucht in diesen Zeiten, in denen wir auf den transatlantischen Partner nicht mehr so viel uns verlassen können, Europa eben stärker zu machen. Das ist das Ziel, würde ich sagen, dieser Reise. Auch eben dann anschließend an Warschau, nach Polen, zu Donald Tusk, mit dem Friedrich Merz ja auch ein ganz gutes Verhältnis hat, ist ja auch eine europäische Parteienfamilie.
Julia?
Ja, ich kann dem nur beipflichten. Ich glaube, dass diese europäische Achse in diesem Weimarer Dreieck einfach durch das, was in den USA passiert, nochmal eine ganz neue Aufmerksamkeit bekommt und auch bekommen muss. Bin etwas überrascht, aber es geht halt in dem Konzert dieser vielen Nachrichten auch immer mal was unter, dass die Äußerungen des amerikanischen Außenministers zur AfD, also zur Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, jetzt auch schon in den letzten Tagen wieder so abgeglitten sind, irgendwo in die Nachrichtenordner. Weil das ist eine Zäsur, dass wir erleben, dass im Grunde man sich nur noch insoweit für Europa interessiert, als dass man darauf setzt, dass antidemokratisch, illiberale, rechtspopulistisch, rechtsextremistische Kräfte möglichst viel Zuspruch bekommen sollen. Und jetzt könnte man ja sagen, vor 4-5 Wochen dachte man halt noch, das sind Leute einfach wie Elon Musk, die nicht sozusagen politisch Teil des Apparates in den USA sind. Aber es sind eben nicht nur diese Leute, sondern es sind jetzt auch andere. Es sind Leute in der ersten Reihe der US-Administration, die quasi den Erfolg der AfD befürworten. Und das, glaube ich, ist eine Triebfeder sein für eine völlig neue Art der europäischen Zusammenarbeit. Und gleichzeitig, insofern ein kleines Aber, ist natürlich der neuralgische Punkt trotzdem, dass Friedrich Merz Kanzler einer Koalition ist und dass vieles von dem, was er europäisch versuchen wird, auf den Weg zu bringen mit Frankreich und Polen, aber auch nicht nur mit denen, natürlich in Politikfeldern stattfindet, die in der Koalition mit der SPD nicht unumstritten sind. Das betrifft die Unterstützung für die Ukraine, das betrifft in Teilen auch die Migrationspolitik, so sehr sich die SPD ja jetzt mit dem Koalitionsvertrag auf vieles eingelassen hat. Insofern, glaube ich, darf man jetzt auch nicht den Fehler machen, zu sagen, ah, mit Friedrich Merz wird das jetzt alles anders werden, sondern ich glaube, Friedrich Merz hat in einem Crashkurs, ich komme mir vor wie in so einem Schnellwaschgang bei der Waschmaschine, so 15-Minuten-Taste, jetzt innerhalb der letzten 4 Wochen gemerkt, was das eigentlich heißt, wenn man plötzlich da in charge ist und was Scholz vielleicht eben auf andere Art auch alles erlebt hat, aber eben auf 3 Jahre gezogen. Das hat Merz jetzt, glaube ich, innerhalb von 4 Wochen gemacht. Und das, glaube ich, ist, also ich will jetzt keine persönlichen Bewertungen vornehmen, aber das war gestern auch sichtbar, dass das alles diesen Mann durchaus auch anfasst auf eine gewisse Art. Und das finde ich sehr menschlich.
Was man sich, glaube ich, auf europäischer Ebene jetzt eben auch von Friedrich Merz, aber gerade von dieser Regierung erhofft, ist, dass es ein Ende des German Vote ist, also der ständigen Enthaltung der deutschen Regierung in europäischen Abstimmungen.
Aber genau das ist eben jetzt genau die spannende Frage. Geht das
genau
mit der
SPD? Das hat natürlich während der Ampelzeit zugenommen, weil wir viele Blockaden innerhalb dieser Regierung hatten. Aber das gab es natürlich vorher auch schon. Und das gab es auch in großen Koalitionen. Ich weiß nicht, ich bin schon so alt, dass ich mich noch erinnere an, oder ich mache das schon so lange, dass ich mich, so muss ich sagen, mich noch erinnere, als Christian Schmidt einfach mal dieses Glyphosat, glaube ich, Votum der eigenen Bundesregierung über den Haufen geworfen hat in Europa und einfach dagegen gestimmt hat. Und das hat in der Regierung für wahnsinnig viel Aufsehen gesorgt, für Misstrauen gesorgt. Und da war aber auch klar, da gibt es eben in verschiedenen Punkten sehr unterschiedliche Ansichten zwischen SPD und Union. Und muss man schauen, wie das dann sich eben auswirkt auf europäischer Ebene, ob man sich dann da vielleicht eine Linie gibt.
Katharina, du hast gerade schon angesprochen, dass Friedrich Merz gerade in Mittel- und Osteuropa viel Vertrauen genießt. Polen wird ja auch für Deutschland immer wichtiger, gerade was Sicherheits- und Verteidigungspolitik angeht. Jetzt gibt es natürlich ein Politikfeld, und zwar das Feld Migration, wo Friedrich Merz ja gerade mit seinem Vorschlag Zurückweisung an den Grenzen, die übrigens heute beginnen sollen. Ich weiß nicht, ob man da schon was von gehört hat.
Es gibt um 16:45 ein Statement von Herrn Dobrindt. Okay. Ich tippe immer, dass es das ist.
Und genau, und dass er sich da natürlich auch jetzt nicht unbedingt Freunde gemacht hat bei unseren europäischen Nachbarstaaten und gerade auch in Osteuropa, könnte das vielleicht auch ein Streitpunkt sein, vielleicht nicht heute direkt bei Donald Tusk, aber langfristig?
Also es ist, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert. Die Polen sind, also nicht nur die Polen, sondern auch andere europäische Staaten, finden das nicht nur negativ, dass es in Deutschland eine Bewegung hin zu einer schärferen Migrationspolitik gibt, zu einer Migrationspolitik, die deutlich stärker auf Abschottung setzt. Da sind dann auch die Niederlande werden da immer wieder genannt, Italien natürlich, aber eben auch Polen. Von daher, das begleitet man grundsätzlich eher positiv. Das andere ist eben die Zurückweisung an der Grenze. Und solange Polen, würde ich sagen, die Präsidentschaftswahl nicht durch hat, ist das erstmal ein Punkt, wo man nicht sagen wird, klar, ihr könnt auf unserem Gebiet, das ist ja muss ja eigentlich die Voraussetzung sein, ihr könnt auf unserem Gebiet Kontrollen durchführen und dann die Menschen, die Asyl sagen, wieder zurückschicken und wir kümmern uns dann um die Asylanträge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so passiert. Vielleicht ändert sich das dann eben mit dem Ende der Präsidentschaftswahlen, aber das ist im Moment ist das noch ein Knackpunkt und das merkt man ja auch. Österreich begleitet das nicht besonders positiv, diese Zurückweisungen. Also es ist nicht ganz einfach. Ich bin tatsächlich gespannt, wie man das lösen möchte. Wenn man das einfach so macht, dann schafft man sich Ärger mit den Nachbarstaaten und dann schafft man sich auch, würde ich sagen, menschenrechtlich Ärger, weil das ist, ne, dann hat man dieses Refugees in Orbit, also Leute, die weder im einen Land noch im anderen Land gewollt sind und dann im Niemandsland herumirren. Und das will einfach niemand. Niemand will Zeltstädte im Niemandsland haben. Und das ist, das wäre höchst problematisch.
Weil es ja innerhalb des Schengen-Raums auch eigentlich kein Niemandsland in der Form geben sollte.
Das gibt es an sich so nicht, aber es gibt dann diesen Bereich quasi, in dem die wahrscheinlich hin und her irren. Aber die einen wollen sie nicht und schicken sie zurück, die anderen schicken sie auch wieder zurück und irgendwo müssen sie sich auch niederlassen.
Ich meine, das Dilemma dieser Frage ist ja, dass die deutsche Bundesregierung, und das ist ja gar nicht Friedrich Merz in Persona, sondern das war ja auch vorher schon ein Thema, sie hat ja einen Punkt, wenn sie sagt, Freunde, es kann ja nicht sein, dass ihr die einfach alle zu uns durchlasst, weil wir sind ja nun mal das Land umgeben von anderen Ländern, und wer zu uns kommt und nicht gerade das Flugzeug oder ein Raumschiff benutzt, der ist halt irgendwo durchgelaufen. Also der Punkt ist ja gar nicht neu, und das, ich glaube, das Problem war, und auch ohne Not mit Blick auf diese leidige letzte Plenarwoche Ende Januar und die Frage, was stellt man da zur Abstimmung, die Kompromisslosigkeit und diese Basta-Politik, mit der Friedrich Merz das nach außen getragen hat. Das kann ja, also man stelle sich jetzt einfach selber mal vor, man ist irgendwie Staatschef, Regierungschef in Österreich, Polen oder sonst wo. Was soll man denn in dem Moment machen, als zu sagen, stopp, das kann ja wohl nicht sein. Also die Reaktion war, das ist wie eine Mausefalle, die musste in dem Moment auch erstmal zuschnappen.
Aber so wird er ja mit den Staatschefs nicht reden.
Also naja, aber erstmal haben die ja auch zur Kenntnis genommen, was Friedrich Merz im Januar presseöffentlich und parlamentarisch am Rednerpult des Deutschen Bundestages vorgetragen hat. Und es war absehbar, das wird aller Voraussicht nach der nächste Bundeskanzler sein. Und ich gehe schon auch davon aus, dass Friedrich Merz heute sozusagen diplomatischere Worte finden wird, wenn er auf seinen Arbeitsbesuchen sitzt. Aber die Sache ist ja in der Welt. Und ich glaube, das ist der Lackmustest für einen Friedrich Merz, der eben jetzt Bundeskanzler ist und nicht mehr Oppositionsführer, ob es ihm gelingt, in der Tonalität, im Wording, Autorität auszustrahlen, Verbindlichkeit auszustrahlen, ohne durch die Art, wie er die Dinge sozusagen kommuniziert, andere relativ unverblümt auch vor den Kopf zu stoßen. Das ist ja eine Eigenschaft, die wir bei ihm durchaus auch schon häufiger mal gesehen haben, dass einfach, also dass in der Sache, deswegen habe ich den Punkt zuerst gemacht, er ja einen Punkt hat, und wir gar nicht sagen würden, das ist völlig abwegig, was er da besprechen will oder worum es ihm geht als Ziel. Aber es eben um die Frage geht, dass es nur funktioniert, wenn man mit den anderen irgendwie übereinkommt. Und ich würde Katharina total beipflichten. Ich glaube, das allerletzte, was diese Regierung und vor allem die Union als führende Regierungspartei brauchen können, sind Bilder von kampierenden Geflüchteten in unhaltbaren, unmenschlichen Zuständen in der Nähe deutscher Grenzen, die dann trefflich von den Kollegen in Blau auf allen Plattformen dieser Welt hoch und runter gespielt werden. Und insofern muss es darum gehen, im Zweifel weniger Kompromisslosigkeit auszustrahlen, sondern eher sich die Mühen der Ebene zu machen und gemeinsam mit diesen europäischen Partnern eben Lösungen zu suchen. Was aber am Ende, das vielleicht noch als Nachklapp, eben nicht heißen wird, insofern bin ich sehr gespannt, was Alexander Dobrindt da nachher erzählen wird, dass keiner mehr zu uns kommt. Es ist ja völlig naiv zu glauben, man könne eine Migrationspolitik machen, die jetzt dazu führt, dass ab morgen früh um 9 jeder in Österreich und Polen einfach kleben bleibt. Das wird nicht passieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man Menschen zugesteht, dass sie so klug sind, das auch zu wissen. Und sie nicht für dumm zu verkaufen oder für naiv zu halten, dass sie einem glauben, dass wenn ich nur mal mit der Faust auf den Tisch haue, ich ab morgen hier die europäische Migrationspolitik völlig neu aufstellen würde.
Das Ganze findet ja auch nicht im luftleeren Raum statt, sondern wir haben ja gerade ein GEAS, das neu beschlossen worden ist, das ja auch gerade in der Umsetzung ist, also ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Das heißt, das kann man ja auch nicht komplett torpedieren und von neu wieder aufsetzen. Absolut. Auch wenn es natürlich Bestrebungen innerhalb der Union gibt, das nochmal zu verschärfen, gerade wenn es um die Frage von Drittstaatenlösungen oder sowas geht.
Aber das ist ja die inhaltliche Auseinandersetzung, genau, die man eigentlich bräuchte. Ne? Man kann ja mit guten Gründen sagen, okay, es dauert einfach zu lang. Also GEAS muss schneller kommen und sich dafür einsetzen oder man muss noch verschärfen. Aber das wäre die inhaltliche Auseinandersetzung, die es braucht. Aber nicht zu sagen, wir weisen jetzt hier einfach jeden zurück und ist egal, ob die Nachbarstaaten mitmachen oder nicht. Weil dann hat man nämlich, das hat ja diese neue potenzielle Koalition dann gleich erlebt, erstmal 2 Wochen lang die Debatte am Hals, was jetzt eigentlich heißt, in Absprache mit. Und dann geht es gar nicht mehr um die Inhalte, sondern dann geht es eben um genau diese übergeordnete Ebene. Und das kann eigentlich nicht im Interesse der Parteien sein.
Wobei es die CDU natürlich auch jetzt sehr proaktiv auch geschafft hat, eigentlich alle wichtigen Schaltstellen zu besetzen, wenn es vor allen Dingen um Abschiebungen geht und sich das die Oberhoheit über das Migrationsthema gesichert hat.
Ja, das stimmt natürlich, obwohl Abschiebungen, muss man immer sagen, ist Ländersache. Also in Großteilen ist es Ländersache und der Bund kann unterstützen, der Bund will ein Bundesausreisezentrum, aber das war schon Plan von Thomas de Maizière. Weiß man auch, wie alt dieses Wort schon ist, ist bislang auch noch nicht gekommen. Und man darf in der praktischen Umsetzung, das hat Julia auch gerade angesprochen, nicht vergessen, dass es eben nicht nur die rechtlichen Fragen gibt. Es gibt auch so Fragen, wie haben wir genug Bundespolizisten? Man kann nicht von heute auf morgen 1.000 bis 3.000 Leute einstellen, die flächendeckend an den Grenzen stehen. Man hat rechtliche Fragen, wenn es um Drohnenüberwachung oder solche Sachen geht. Das ist alles nach wie vor noch nicht geklärt. Und das ist was, was diese Bundesregierung dann natürlich auch kommunizieren muss. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil die Erwartungen gerade im konservativen Teil der Wähler und Wählerinnen sind sehr hoch, was die Migrationspolitik der schwarz-roten Regierung betrifft.
Jetzt hat Merz ja gestern Abend von Olaf Scholz das Kanzleramt übergeben bekommen und ich würde gerne mit euch einen kleinen Blick in das Personaltableau werfen, was er dort versammelt hat. Seine Mitarbeiter, da muss man ausdrücklich nicht gendern, zumindest wenn es um die Abteilungsleiter geht. Anders als lange kolportiert gibt es keinen nationalen Sicherheitsberater, aber es gibt einen nationalen Sicherheitsrat, der besteht aus den Abteilungen 2, 5 und 7. Das ist Außen- und Sicherheitspolitik, das macht Günther Sauter, bisher Leiter des Planungsstabes im Auswärtigen Amt. Abteilung 5, Europapolitik, übernimmt Michael Klaus, er war bisher EU-Botschafter. Und Abteilung 7, die Koordination der Nachrichtendienste, übernimmt Philipp Wolf, der bisher BND-Vizechef ist. Und über allem steht als Leiter der Stabsstelle des Nationalen Sicherheitsrates Jakob Schroth, der bisher den Stabschef der bisheriger Stabschef der Unionsfraktion. Wie ist diese Konstellation zu bewerten? Ist das jetzt eine Neuaufstellung in der Außen- und Sicherheitspolitik im Kanzleramt? Ist das einfach nur ein neuer Name für was ohnehin schon vorher gelaufen ist? Und wie ist vor allen Dingen die Position von Jakob Schroth jetzt zu sehen?
Katharina. Also man merkt, dass es einen deutlich stärkeren außenpolitischen Schwerpunkt gibt im Kanzleramt. Das ist schon ein Signal zu sagen, dass Friedrich Merz das zu sich holt und sagt, ich gebe hier wirklich die Richtlinien vor. Was die Frage anschließt, wie hier 200 Meter weiter überhaupt noch gearbeitet wird, was dort dann eben die Zuständigkeiten sind, was der Außenminister tatsächlich dann noch machen wird und was sich der Kanzler selbst nehmen wird. Also da merkt man schon, was die Schwerpunkte eines Friedrich Merz sind und wo er die Herausforderungen für diese Legislatur auch sieht. Was den Nationalen Sicherheitsrat betrifft, bin ich sehr gespannt, wie sich der am Ende des Tages tatsächlich ausgestaltet. Das ist ja alles noch nicht ganz so klar. Es ist klar, dass Jakob Schroth eben das ganze Ding leiten wird, aber welche Kompetenzen der tatsächlich dann bekommen wird, das soll ja alles mit dem Ressortprinzip vereinbar sein. Das ist noch so ein bisschen, steht noch ein bisschen in den Sternen, muss man sich anschauen. Und Jakob Schroth finde ich eine interessante Personalie. Also der ist ja noch relativ jung, hat ja auch mal tatsächlich so einen Kanzlerwettbewerb hier im Bundestag gemacht, den er gewonnen hat. Sondern ich glaube, so eine TV-Show oder sowas war das.
Ich kann Kanzler.
Ja, genau. Gilt als durchaus talentierter Politikdenker. Einer, der Friedrich Merz sehr, sehr nahe steht, was ja auch wichtig ist, wenn auch noch nicht so lange. Also das ist ja auch etwas, was sich bei Merz so durchzieht, dass er keine so langjährigen Begleiter hat wie Olaf Scholz, Wolfgang Schmidt oder wie Angela Merkel, Beate Baumann, sondern dass es Leute sind, die verhältnismäßig neu sind. Aber Jakob Schroth gehört zumindest zu denen, die jetzt die letzten 3 Jahre sehr nah an ihm dran waren.
Also die Wissenschaftlerin hat natürlich von sowas wenig Ahnung. Also ich kann da gar nicht jetzt irgendwelche krassen Insights hier in diesen Podcast einspielen oder in unser Gespräch. Was ich lesen konnte, war, dass diese Personalie Jakob Schroth einerseits interessant ist, aber andererseits auch hinter den Erwartungen derer zurückbleibt, die sich von diesem Nationalen Sicherheitsrat so einen richtig krassen Aufbruch gewünscht hatten. Die hätten, glaube ich, in dem bleibend, was Katharina gerade über ihn gesagt hat, sich ein Schwergewicht gewünscht, jemanden, der schon bekannter ist, der mehr Ausstrahlung hat, der in diesem Politikfeld auch mehr nach außen schon sichtbar war in den letzten Jahren. Aber das ist ja, wenn man in einer Regierung auch jetzt mit vielen neuen Gesichtern arbeitet, kann auch eine Chance sein, dass jemand sich auf interessante, neuartige Weise bewährt und damit auch das Interesse von Menschen erzeugt. Ich finde den Punkt ganz spannend. Wir haben ja also seit langem das erste Mal jetzt wieder die Logik, dass Kanzleramt und Außenamt in einer Partei vereint sind. Das war in den letzten Jahrzehnten nicht ganz so üblich. Im Gegenteil, und hatte jetzt, glaube ich, vor allen Dingen damit zu tun, dass die SPD natürlich das Verteidigungsressort nicht rausrücken wollte und mit Boris Pistorius. Und jetzt haben wir ein auswärtiges Amt, das finde ich dahingehend schon spannend zu beobachten sein wird, weil ich schätze Johann Wadephul nicht als jemanden ein, der sich als Grüßaugust des Bundeskanzlers sieht, der jetzt also einfach fröhlich durch die Welt reist und so diese klassisch repräsentative Art von Außenpolitik machen will. Er hat auch die internationale Klimadiplomatie abgegeben ans Umweltministerium, was ich auch interessant finde. Das war ja ein Feld, auf dem gerade das diplomatische Auswärtige Amt durchaus sehr sichtbar war in den letzten Jahren. Also mal schauen, wohin sich das entwickelt. Und ich muss leider sagen, Katharina, du hast ja eben sehr schön die Frage nach der Zukunftsfähigkeit von Parteien erwähnt. Das freut mich natürlich, dass das natürlich eigentlich überhaupt nicht geht, dass der ganze Laden jetzt all male besetzt wird. Also ich verstehe nicht, wie man sich so angreifbar macht, ohne Not. Es gibt auch unglaublich viele talentierte Frauen. Es gibt auch talentierte Abteilungsleiterinnen. Angela Merkel hat ja in diesen 16 Jahren, da kann man über die 16 Jahre denken, was man will, sich mit sehr viel Engagement, glaube ich, auch dafür eingesetzt, dass eben auch Abteilungsleitungen im Kanzleramt weiblich besetzt werden. Und das, finde ich, ist ein Makel. Und das, also ich glaube, die CDU denkt leider immer noch, aus dieser Logik heraus, es hat ja immer geklappt, dass man sich das auf Dauer leisten kann, sozusagen auch so männlich dominiert zu sein. Das war ja auch eine große Debatte, als es um diese Fotos ging nach der Wahl und anderes. Und ich muss gestehen, ich glaube, da sitzt man einem ganz gewichtigen Irrtum auf, wenn man meint, dass man damit das, was Volksparteien ja auch versuchen, auch der Rising Star der CDU sinkt, wenn man mal auf die Längenschnittdaten schaut, dann sind diese 28% ja auch eine große Ernüchterung, dass man glaubt, man könne das schaffen, indem man jetzt sozusagen männlich, also ich bin jetzt sehr zynisch und zugespitzt, männlich, weiß und über 40 meint, das ist unser Konzept.
Ich würde kurz anhaken und sagen, es ist nicht die CDU, weil es ja, das in der CDU gerade dieses Foto, von dir erwähnte Foto, das wir alle kennen, mit den Herren am Tisch, mit Thorsten Frey und Martin Huber, CSU, dass es ja in der CDU gerade bei den Frauen für ziemlich Unmut gesorgt hat. Also Karin Prien hat direkt einen Gegenpost dazu abgesetzt. Gab auch Leute wie Mechthild Heil, die aufgestanden sind und gesagt haben, jetzt wollen wir mal, ne, die Frauen müssen auch vorkommen im Kabinett. Und es ist auch nicht nur in dieser Partei ein Thema, sondern wenn man sich mal das Umfeld von Olaf Scholz anschaut, dann gab es ja auch den Vorwurf, dass das immer eine Boyband war. Wenn man sich das Umfeld von Boris Pistorius anschaut, dann ist das auch ähnlich männlich. Also
wir können einen Blick ins Finanzministerium jetzt von Klingbeil wagen. Da ist auch, bis auf eine Ausnahme, Jeanette Schwamberger, sind alle Staatssekretäre Männer.
Und das sind sicher auch.
Ich gebe Ihnen sofort zu, dass es nicht nur ein Problem der CDU ist. Es hat mich nur geärgert, weil das Kanzleramt natürlich jetzt als Ort quasi unser Thema war. Aber klar, also es ist bei allen ein Problem, wenn man glaubt, dass man damit im Sinne des Elektorats breite Schichten der Wählerschaft erreichen könnte. Das ist der neuralgische Punkt. Und ich finde das manchmal ein bisschen Wohlfall, dass man sich dann fragt, ja, wie kann es sein, dass jetzt die ganzen urbanen, progressiven, jungen Frauen halt Grüne oder Linke wählen? Es hat halt auch damit zu tun. Und wir wissen, es gibt sehr, sehr viel Forschung zu der Frage, wie wichtig Vorbilder sind, wie wichtig Rollenbilder sind, die Frage, wie sichtbar Frauen in Parteien sind, in Ämtern, in Führungspositionen. Und da, ich finde, man macht es sich da ohne Not schwer, weil es ja nicht um die Frage geht, auch diese Äußerung zur Parität im Wahlkampf und so. Es geht ja nicht um die Frage, dass man da jemanden, also eine Frau hinsetzen müsste, einfach weil sie eine Frau ist, sondern es gibt einfach unglaublich viele hervorragend qualifizierte, geeignete Personen. Und das ist der Punkt, den ich da kritisieren würde. Und zwar egal, ob im BMF oder im Kanzleramt.
Obwohl ja das Kabinett, muss man sagen, weiblicher ist, als vielleicht der ein oder andere es erwartet hätte. Oh. Zur Sichtbarkeit von Frauen.
Ja. Ich habe es ja gerade schon so halb angeteasert. Wir können noch mal einen kurzen Blick ins Finanzministerium werfen. Björn Böning kommt zurück, der frühere Juso-Chef und langjähriger Leiter der Staatskanzlei in Berlin. Steffen Mayer wird wieder Haushaltsstaatssekretär, der ist ja ins Kanzleramt gewechselt und jetzt zurück. Die Nahostbeauftragte ist im Finanzministerium angesetzt, Elisabeth Kaiser. Baut sich Klingbeil da so ein Nebenkanzleramt oder Vizekanzleramt auf? Gerade wenn auch Björn Böning der Koordinator der SPD-Ministerien wird, also so eine Art Vizekanzleramtsminister?
Ach, ich glaube schon, dass man da versucht, das Gegengewicht zum Kanzleramt zu setzen, was ja auch nicht verwerflich ist. Man braucht ja auch seine eigene Koordinierungsstelle und man hat mit dem Finanzministerium natürlich ein mächtiges Ministerium bekommen.
Vetospieler
und jetzt mit dem Satz im Koalitionsvertrag, alles steht unter Finanzierungsvorbehalt, müssen auch die Unionsminister jetzt bei Lars Klingbeil betteln gehen, um das mal überspitzt zu formulieren. Also das ist eine machtvolle Position. Man hat ja zusätzlich auch noch das BMJ, das ja für alle Gesetzgebungsverfahren, für alle rechtlichen Prüfungen wahnsinnig wichtig ist. Also die SPD hat sich in dem Fall Schlüsselpositionen gesichert, Machtpositionen gesichert und das Finanzministerium ist da sicher, würde ich sagen, eben der Dreh- und Angelpunkt. Und natürlich ein Vizekanzleramt für den Vizekanzler.
Ja, also ich würde zustimmen und würde trotzdem sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass sich gleich alle so total einig waren. Die SPD habe da so herausragend verhandelt und so. Also klar, 7 Ressorts bei 16% kann man erstmal sagen, krasse Sache. Aber das, was Katharina gerade sozusagen zitiert hat aus dem Koalitionsvertrag, ist ja auch eine Bürde für den SPD-Teil der Regierung. Also nicht nur die Unionsleute müssen betteln, sondern die anderen eben auch. Und dieser Finanzierungsvorbehalt beinhaltet zumindest das Potenzial, dass auch sehr wichtige Vorhaben, die die Sozialdemokratie versuchen will umzusetzen, in diesen 4 Jahren eben auch scheitern können. Und dann ist Klingbeil die Figur, die das zugeschrieben bekommt im Zweifelsfall, wenn das BMF sagt, nee, geht nicht. Und insofern, also ich finde, das muss man mindestens miterzählen, wenn man darüber spricht, dass das jetzt so eine Schalt- und Machtzentrale wird. Und ich bin auch ehrlich gesagt, also ich bin mehr in der Union als in der SPD unterwegs mit meinen Forschungen. Aber mein Eindruck ist schon, dass diese ganze Klingbeil Huspe der letzten, also im Grunde beginnt 18.03 Uhr am Wahlabend, noch nicht ganz auserzählt ist. Also das hat einen gesunden Pragmatismus, sich jetzt erstmal da zu versammeln und zu sagen, das ist er jetzt. Aber ich habe zum Beispiel letzte Woche mit führenden Sozialdemokraten gesprochen, bei denen dann einige sagten, ja, und der Lars muss das jetzt auch alleine machen und die einzelne Parteispitze, ohne Esken oder irgendjemand anderen führen. Und dann merkst du aber sofort, dass es da natürlich in der SPD gerade unter den Frauen, aber auch nicht nur dort, natürlich sofort die gibt, die sagen, Moment mal, was soll das denn jetzt plötzlich? Also da sind wir eigentlich lange von weg. Und insofern würde ich schon davon ausgehen, dass dieser Parteitag Ende Juni, auch abhängig davon, wie es jetzt in dieser Debatte um Saskia Esken weitergeht, diese schöne Rolle des nun mächtigen Vizekanzlers noch mal ein bisschen zur Diskussion stellen wird. Und ich wäre mir da auch nach gestern, wie gesagt, wir wissen ja nicht, woher diese 18 Menschen kamen, aus welchen Fraktionen, ich wäre mir der Sache da noch nicht so sicher zu glauben, das läuft jetzt einfach durch wie warm geschnittenes Brot, sondern das hat noch Konfliktpotenzial. Und für die Sozialdemokratie, also wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen auf die übergeordnete Ebene, ist die Lage wirklich ernst. Also die Politikwissenschaft würde relativ klar sagen, 2021 ist eigentlich ein Ausreißer in einer ansonsten linear nach unten zeigenden Entwicklung. Also der Weg der SPD kommt von der Wahl 2017 mit 20% zu 2025 mit 16%. Wenn ich das weiterdenke in 4 Jahren, dann wäre man bei 12 oder 11. Und insofern hat man sich ja jetzt eine Kommission gegeben, die dieses Wahlergebnis aufarbeiten soll. Und das, glaube ich, wird für Lars Klingbeil die Bewährungsprobe innerparteilich sein, ob man es schafft, einerseits zu regieren, aber eben andererseits sich auch nicht davor zu drücken, wirklich mal die großen Fragen zu stellen, was eigentlich die Zukunft dieser Sozialdemokratie sein soll.
Ich würde dem, also ich sehe das fast nicht als Widerspruch, sondern als Ergänzung zu
auch in Ordnung. Ne,
ich würde dem nämlich gar nicht widersprechen, dass es dann natürlich genauso die Probleme gibt, auch wenn er sich jetzt seine Machtposition versucht zu stärken im Finanzministerium. Und zu der Frage, wie hat er sich seine Macht gesichert, dass eben sehr selbstbewusst mit, ich bin jetzt Fraktionschef, so dass gar keiner mehr widersprechen konnte. Und auch so, dass es ein sehr großes Ungleichgewicht gibt zwischen ihm und Saskia Esken. Man kann nicht sagen, Saskia Esken hat an diesem Wahlergebnis überhaupt keine Schuld, aber Lars Klingbeil hat genauso seinen Teil beigetragen. Aber wir sehen, dass es ein Ungleichgewicht in der Bewertung gibt, dass viel auf Saskia Esken abgeladen wird und wenig auf Lars Klingbeil, zumindest offen, während es in der Partei ja schon auch Unzufriedene gibt. Also wie lief das Ganze mit der Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz beispielsweise? Hat man das zu lange laufen lassen? Hat das für zu viel Unmut gesorgt, diese parallel Boris Pistorius-Gerüchte noch nebenbei? Und dann gibt es ja auch noch inhaltliche Fragen, die ja diese Partei auch noch beschäftigen. Wir hatten das Thema Migrationspolitik, schließt sich auch nochmal ein Kreis, dass es eben gerade in der SPD schon in der vergangenen Legislatur einige gab im linken Flügel, die gehadert haben mit dieser Art der Migrationspolitik, mit der härteren Migrationspolitik, die ja auch Nancy Faeser schon gemacht hat, auch mit Fragen der Sicherheitspolitik, IP-Adressenspeicherung, all das, was jetzt im Koalitionsvertrag drin steht, mit dem gerade linke Sozialdemokraten eben ihre Probleme haben. Und wenn man auf stärkere Individualisierung auch in der Fraktion rekurriert, dann kann man sagen, dass vielleicht das auch nochmal in der Fraktion zu Problemen führen könnte.
Und diese SozialdemokratInnen haben auf jeden Fall auch die Wahlergebnisse auf ihrer Seite, die eben sagen können, also das, was wir da in den letzten Jahren bisweilen so mitgetragen haben, hat uns nicht eingezahlt. Und das ist, also ich glaube, der größte Fehler wäre, diese Aufarbeitung jetzt halbgar zu betreiben und zu sagen, ha, wir haben eine schöne Kommission gegründet und die darf jetzt mal 3 Jahre lang drüber nachdenken, was da schiefgelaufen ist, dann schreiben wir einen Bericht, den besprechen wir mal einen halben Tag und dann legen wir den in die Schublade. Ich glaube, das rächt sich. Sondern wenn, dann muss es wirklich darum gehen, Lehren zu ziehen aus diesem Wahlergebnis. Und ich meine, wenn man sich die Entwicklung in anderen Ländern anschaut und wenn man ernst nimmt, dass auch für die Union der Fall generell tendenziell eher nach unten zeigt, dann wären wir eben beim nächsten Mal bei einer Bundestagswahl womöglich damit konfrontiert, dass wir, was weiß ich, eine SPD mit 12 und eine Union mit 22% haben und dann reden wir wirklich über andere Probleme. Und das, glaube ich, muss allen, trotz allem Wunsch jetzt zu machen, um es mit Carsten Linnemann zu sagen, jetzt bewusst sein, dass das nicht hinten runterfallen darf bei all dem Machen und dem Wunsch des Machens, dass man sich diese Fragen eben auch stellen muss.
Dafür haben wir jetzt 4 Jahre Zeit, beziehungsweise das hat das Kabinett 4 Jahre Zeit. Ich würde gerne zum Abschluss, wir haben jetzt ganz viel über Friedrich Merz geredet, ein bisschen über Lars Klingbeil, zum Abschluss vielleicht den Blick nochmal auf das restliche Kabinett, auf die Ministerinnen und Minister werfen. Vielleicht einmal kurz nur schnelle Frage. Wer hat euch überrascht? Von wem ist viel zu erwarten und wer ist die größte Wundertüte? Fangen wir jetzt mal an. Wer ist die größte Überraschung im Kabinett?
Positiv oder negativ?
Neutral.
Das ist ja schwierig. Überraschung
dann
ist ja nicht neutral.
Kannst du gerne zwei nennen. Wer hat dich positiv überrascht?
Positiv überrascht mich Rehm Alabali Radovan. Das finde ich spannend. Die ist hat ja eine wirklich interessante Entwicklung, hat, finde ich, auch eine super interessante Biografie, was sie vor ihrer politischen Karriere schon so gemacht hat. Und zu sagen, trotz dieses Übergewichts der Ressorts auf Seiten der Union, Auswärtiges Amt und Innenministerium und Kanzleramt, wo sehr, sehr viel Außenpolitik, Migration und so sein wird, zu sagen, ich nehme das BMZ, obwohl es, der Etat wird kleiner, es wird alles schwieriger, finde ich, ist mutig. Finde ich eine coole, spannende Personalie, bin ich neugierig drauf, wie sie das machen wird.
Und negativ?
Ja, ich stimme ein bisschen ein in das Konzert der letzten oder das Rauschen der letzten Wochen über Wolfram Weimar. Nicht in der Pauschalität, wie es zu lesen war, häufiger, aber ich glaube, dass das Kulturstaatsministeramt eines der mit der größten Sensibilität versehenen Ämter eigentlich in dieser Regierung ist und sich in den letzten Jahren sehr, sehr weiterentwickelt hat. Ich habe über unter anderem die BKM promoviert und wenn man sich anschaut, was da früher so dazugehörte, dann war das jetzt sehr pauschal gesagt, eben vor allem SED-Aufarbeitung, NS-Aufarbeitung und dann halt diese Kultur. Und gerade diese Kultur, und da kann man ja so chiffrenartig über Dokumenta, über Sparmaßnahmen, über Antisemitismus, über ganz viele Sachen reden, hat sich sehr, sehr ausdifferenziert in den letzten Jahren. Und ich bin mir noch nicht so sicher von den Äußerungen, die ich von ihm auch presseöffentlich aus den letzten Jahren so kenne, ob das eine kluge Entscheidung ist, jemanden, der auch nicht exekutiv erfahren ist, der noch nie eine Behörde geleitet hat, der im Grunde ein Vertrauter des Bundeskanzlers ist, mit so einer wirklich hochsensiblen Aufgabe zu versehen. Was nicht heißt, dass ich ihm nicht zutraue, jetzt nach den ersten Interviews, die er gegeben hat, dass er auch da differenzierter sein kann als vielleicht in der Vergangenheit in seiner publizistischen Tätigkeit. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob er diesen ganzen feinfühligkeitsbedürftigen Themen so gut gewachsen sein wird.
Katharina, kannst du da mitgehen oder hast du andere Namen im Kopf?
Ich würde es gar nicht so einen Namen festmachen. Ich tue mir da schwer, das schon so en Detail zu bewerten, weil ich bei einigen Positives und Negatives sehe. Ich finde aber, wenn man sich den Unionsteil ansieht, dann hat mich eigentlich doch positiv auch überrascht, dass man den Mut hatte, mal andere Namen zu nennen als die erwarteten. Dass da jemand wie Katharina Reiche dabei ist, die sicher noch zeigen muss, wie sie den Job tatsächlich am Ende ausfüllt. Die Verbände, wenn man da mal reinhört, die finden das ja alle relativ gut, dass jemand mit Erfahrung da kommt. Sie ist ja auch so ein bisschen, soll ja auch das Ostgesicht sein, obwohl da die Frage ist, wie sehr wird sie jetzt das noch gesehen? Sie war seit 10 Jahren nicht mehr irgendwo am Wahlkampfstand und weiß nicht, wie vor Ort die Verhältnisse aussehen. Aber ist was anderes. Muss ich zeigen, wie sich sowas auszahlt, genau wie Carsten Wildberger, auch interessante Personalie, wo ich aber wiederum denke, gerade dieser Punkt Staatsmodernisierung, jemand, der den Staatsapparat eben so nicht kennt, wie kann er das bewerkstelligen? Dafür hat allerdings wiederum Philipp Amthor an seiner Seite. Ich finde bei dem SPD-Teil positiv, dass es auch sehr viele neue, sehr viele junge Gesichter sind und dass man da auch eine sehr große Diversität sieht. So eine Seitenpersonalie ist mir aufgefallen, die Integrationsbeauftragte, dass es mal jemand ist mit russischen Wurzeln, dass es eine ganz andere Zielgruppe nochmal in den Blick nimmt, als die, die wir bislang gesehen haben. Und das fand ich schon interessant. Von daher ist in dem Kabinett, finde ich, auf beiden Seiten viel Vielversprechendes drin, um den CSU-Teil vielleicht noch zu nennen. Das ist einfach, das ist halt CSU, das ist alles auch ganz klug gemacht. Die haben auch ihre Staatssekretäre, einen ins Verkehrsministerium geschoben, einen ins Auswärtige Amt geschoben. Das haben die alles sehr, sehr klug verteilt und haben sich natürlich auch für die CSU guten Ministerien, würde ich sagen, geholt.
Und natürlich auch. Der Alois Rainer, der Landwirtschaftsminister, ist natürlich jetzt schon ein Liebling des Feuilletons. Ich erinnere mich an eine Bildschlagzeile, der Metzgerminister hat die größte Wurst der Welt oder irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall für Unterhaltung gesorgt.
Ja, Leberkäse statt Tofu, ne, war die Headline ja von Markus Söder. Aber das ist vielleicht eben die spannende Frage, gelingt es in diesem neuen Personaltableau auf dieser polarisierenden Ebene eben auch ein bisschen abzurüsten und in den Miteinander zu kommen, ne? Und da ist das, was Katharina beschrieben hat, finde ich sehr spannend, weil da treffen jetzt eben auch sehr viele Menschen aufeinander am Kabinettstisch, die, ich sag mal etwas pauschal, die keine Geschichte miteinander haben. Die sich also nicht schon seit 20 Jahren im politischen Berlin alle naslang mal mehr, mal weniger gerne über den Weg laufen. Das ist natürlich erstmal ein Potenzial, von dem man vielleicht hoffen kann, dass es auch ein bisschen neuen Wind in so eine Regierung mitträgt, dass man noch nicht so viele Rucksäcke miteinander im Gepäck hat, wie vielleicht die, die jetzt seit 20 Jahren eben schon in unterschiedlichen Ämtern und Funktionen unterwegs waren.
Und wie immer gilt natürlich auch, die neuen Ministerinnen und Minister haben erstmal 100 Tage Eingewöhnung, bis man bewerten kann, wofür sie stehen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Zuschauern, bei der Runde. Liebe Julia Reuschenbach, liebe Katharina Hamberger, schön, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Diese Folge haben wir live im Quadriga Café aufgezeichnet, im Herzen des politischen Berlins, zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Gendarmenmarkt. Ich freue mich, wenn auch Sie beim nächsten Mal live mit dabei sind.